Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Africa Podcasts, dieses Mal in der Sonderreihe Investments. Und ja, ich habe heute einen sehr spannenden Gast da, und zwar den Dr. Ralf Körften. Er ist Senior Advisor bei BCG. Er ist auch im Bereich von Private Equity unterwegs, und so wie der Titel ja der Sonderepisode sagt, es geht um Investments. Und ganz wichtiger Punkt, er ist sehr stark in der Startup-Szene verwurzelt und hat da mehrere Rollen, unterstützt auch Teams. Also erstmal, ja, ich hoffe, das habe ich soweit mal kurz zusammengefasst, Ralf. Ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank.
Und schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, vor allem mit uns über ein sehr wichtiges Thema für die Startups, insbesondere auch im Healthcare zu sprechen. Hallo, Ralf.
Hallo, Matthias.
Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei deinen ganzen Rollen, aber da können wir ja gleich im Gespräch noch reingehen und schauen. Wie gesagt, heute geht es so ein bisschen darum, und ich starte da mal mit einer direkten Frage an dich. Wie sieht's bei dir aktuell aus? Wie ist so deine Wahrnehmung auf dem Markt? Wir hatten kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aber wenn man so ein bisschen reinschaut, der Healthcare-Markt, wie schätzt du den als Investor oder aus Investorensicht gerade ein?
Wenn ich versuche, mal die großen Trends zu sehen, dann glaube ich, war es vor einigen Jahren so, dass man eher die Incumbents gesehen hat, die aus deren Kern heraus irgendwie Wachstum passiert, die aber auch aus ihren großen Systemen heraus sich links und rechts andocken und darüber dann den Markt erschließen, und die sozusagen so fest im Sattel saßen bei den Healthcare-Providern, dass an denen keiner vorbeikam und da eben der Kern war. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass die häufig sehr alte Systeme haben, die sie nicht schaffen zu innovieren, da zwar viel Geld für ausgeben, aber das Ergebnis dürftig ist, und dass die Kunden eben doch viel schauen nach Best of Breed und dann Teillösungen nehmen, beziehungsweise da auch die meisten Innovationen herkommen. Sei es über wirklich innovative Systeme, die jetzt, was ich in der Diagnostik rund um KI sich ranken, oder auch die Teilsysteme und Teilworkflows optimieren und einfach gute Lösungen haben. Und der Kunde dann sagt, ich möchte das jetzt irgendwie bei mir integriert haben und dann die großen zwingen, die auch aufzunehmen. Beispiel ist da Entlassmanagement, aber auch viele Teilprozesse, die irgendwie bisher manuell passiert sind und wo sich irgendein Nischenanbieter draufgestürzt hat und dann die Kunden sagen, das passiert jetzt. So, wenn man jetzt guckt, wo das Geld hinfließt, dann ist die Bewertung der Großen eher geringer geworden, teilweise dramatisch geringer. Und bei den Kleinen, da geht es dann häufig nicht um Millionenbeträge und auch nicht dreistellige Millionen oder dreistellige und zweistellige Millionenbeträge, sondern um kleinere, aber da passiert eine Menge und auch witzige Sachen. Also insofern, wenn man jetzt in den Markt reinschaut, würde ich jetzt, was das Gesamtvolumen anbelangt, glaube ich, ist es eher geringer geworden im Zeitablauf, also gerade verglichen mit vor 4, 5 Jahren. Aber es passiert eine Menge und es ist eine Menge Momentum drin, und viele Startups haben da auch Spaß und viele Investoren haben auch Spaß.
Okay, aber das ist das, was, also finde ich spannend, weil wenn man mit den Startups spricht, ja, die sagen, es ist weniger Geld am Markt, aber es wird schon in Lösungen investiert, vielleicht auch in kleineren Tickets. Die Aufbruchsschwingung, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, die kriege ich auch immer wieder von den Startups gespiegelt. Also bei dem her ist es super spannend. Bevor wir mal in dieses ganze Thema Investments reingehen, auch mal ein bisschen drauf schauen, was die Teams benötigen, wo du so vielleicht einfach mit uns auch so ein paar Tipps und Tricks teilen kannst. Vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu dir selber, dass die Zuhörerinnen, die Zuhörer des Podcasts so also ein Bild haben, weil du warst ja nicht immer in dieser Rolle, die du heute bist, vor allem auch im Healthcare. Vielleicht gibst du uns da noch so einen kurzen Überblick, ja, wie es dich dahin geführt hat und was vor allem vielleicht auch ein ausschlaggebender Faktor war, in die Healthcare-Thematik tiefer reinzugehen.
Ja, vielleicht zu meiner Vita ganz kurz. Ich habe eine Grundbesoldung, eine Managementberatung gehabt. Da irgendwie ein Mensch, der gelernt hat, strategisch zu denken, konzeptionell zu denken, aber auch Freude daran hat, wenn man Dinge in Zahlen abbilden kann und dann unten rechts etwas Positives steht. Hab dann in der Mobilitätsbranche gearbeitet, bei der Deutschen Bahn, habe da die Konzernstrategie geleitet und auch sehr viel M&A da gemacht, was man von aus vielleicht nicht so wahrnimmt, dass die Bahn damals, gerade in der Logistik, sehr viele M&A-Sachen gemacht hat, habe da von sehr kleinen Deals bis zu 3 Milliarden Deals das mal durchgemacht in verschiedenen Branchen und auch international. Bin dann ins Gesundheitswesen gewechselt und war da im Vorstand der CompuGroup Medical, Wer das Unternehmen kennt, weiß, dass das relativ breit aufgestellt ist, sehr international ist und sehr auch über M&E sich entwickelt hat. Auch da sehr viel M&E gemacht und über verschiedene Branchen, also Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Therapeuten, Plattformen, Deutschland, Europa, USA, also verschiedene Märkte kennengelernt, wie die unterschiedlich ticken, was da auch Regulatorik ausmacht im Gesundheitswesen. Und mache es jetzt seit guten 3 Jahren in der Rolle als Advisor, jetzt in den größeren Geschichten, eben für Private Equity und Managementberatung und in kleineren Geschichten dann hier im eigenen Netzwerk mit Investoren bzw. Startups bei der Investorensuche. So, und bei allem, was ich jetzt erzählt habe, hatte ich mein Leben lang relativ viel mit M&E zu tun und habe M&E kennengelernt aus einer Käufer- und Verkäufersicht, habe es kennengelernt, groß und klein, habe es kennengelernt, deutsch und international, habe es kennengelernt als Finanzinvestor und Stratege und habe da irgendwie sozusagen gelernt, dass jeder Deal dann schon irgendwie auch seinen eigenen Charakter hat und man da rausschälen muss, wie Investitionsobjekt und Investor zusammenpassen. Und das ist jedes Mal doch irgendwie ein besonderer Suchprozess, was da der beste Fit ist. Und das ist jedem Einzelfall wieder faszinierend, macht immer wieder viel Spaß. Und deswegen habe ich jetzt auch viel Spaß daran, das auch weiterzutreiben. Und was ich auch gelernt habe in den Deals, gerade auch als Käufer oder in den Prozessen, dass es hinterher immer anders rauskommt, als es vorne reingeht. Das gilt schon für den Prozess des Kennenlernens und der Verhandlungen, dass man eben sich gegenseitig besser versteht und weiß, wie Dinge da zusammenpassen oder auch nicht zusammenpassen. Insofern sieht da immer Deal, wenn man ihn abschließt, anders aus, als man vorher reingegangen ist. Und wenn dann irgendwie das Ergebnis realisiert werden soll, dann kommt die Zeit, Veränderungen und dazu und kleine unpräzise Informationen im Deck und ich weiß nicht was, kleine Unterlassungen oder falsches Verständnis oder whatever. Auf jeden Fall das zu realisieren, was man sich als Investor vorgenommen hat oder auch als Startup vorgenommen hat, das klappt halt quasi nie. Und dann muss man in den Jahren, die dann kommen, gucken, wie man on track bleibt oder den Track wechselt zum Erfolg oder zu einem noch größeren Erfolg, was dann gemacht wird. Aber dieses sozusagen, jeder Einzelfall ist anders und hinten kommt es anders raus, als es vorne reingeht. Das ist schon immer sehr spannend und das habe ich gelernt, dass das immer so ist und nie alles klappt, wie man sich das mal gedacht hat.
Okay, aber das ist schon mal ein wichtiger Hinweis für die Gründerinnen, die das hören. Also es ist nicht wie in einer Fernsehsendung, wo dann alle tolle Deals machen und durch die Decke gehen, sondern es ist immer Kompromiss auf beiden Seiten, einen Weg finden, wie man gemeinsam zusammenkommt, wie es passt. Nicht nur finanziell
Ja, es
wahrscheinlich,
muss
sondern.
nicht nur ein Kompromiss sein, sondern es
Ja.
kann sehr häufig auch tatsächlich eins und eins ist nicht zwei, sondern drei.
Okay.
Auch das ist häufig ein Teil des Suchprozesses und da muss man sich auch sozusagen ein klein bisschen Zeit nehmen oder beziehungsweise auch so in die Diskussion reingehen, dass man dieses 1 plus 1 gleich 3, dass man einen offenen Blick für hat und das identifiziert. Und das ist für den Investor gut, weil er dann sagt, Mensch, das ist genau das, was ich haben will. Und das ist auch für die Startup gut, weil dann typischerweise der Wert des Startups steigt, sei es, dass man den realisiert, dann im Deal selber oder die Jahre danach, wenn es dann in einen Earnout geht oder in insgesamt Wertsteigerung ist. Also
Okay, wunderbar. Vielleicht noch eine kurze Frage. Jetzt bist du ja in einer Branche unterwegs, Healthcare, die sehr viele Facetten hat. Also, ne, erstmal so als große Klammer oben drüber. Gibt es ein Fokusthema oder ein Thema, wo du selber persönlich so ein bisschen den meisten Spaß dran hast, sich da zu tummeln, also Digital Health, Pflege, oder sagst du, mir kommt es am Ende des Tages gar nicht so sehr auf die Richtung an, sondern mir kommt es auf andere Themen an, auf andere Werte an in den Teams?
Also wo ich jetzt so ein bisschen auch aus meiner Genese heraus einen Schwerpunkt habe, sind Dinge, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Also jetzt sozusagen ein Thema, wo einer nur, wenn man nichts Digitales macht, dann ist das irgendwie nicht mein Feld. Jetzt ist das glücklicherweise so, dass fast alle Startups auch irgendwas mit IT zu tun haben. Von daher ist das dann nicht, also konzentriere ich mich nicht auf eine kleine Nische, sondern
Okay,
das ist schon
okay, okay.
der wesentliche Bestandteil des Geschäftes.
Okay. Ja
Und
gut, aber ist ja auch ein gemeinsamer Nenner, ne? Dass du halt sagst, okay, wenn es halt ein Medizinprodukt ist ohne Software, dann ist es vielleicht eher nicht so dein Feld, ne? Genau.
genau. Also ich bin nicht sozusagen der Ingenieur, der dann sozusagen das als solches da toll findet und besonders gut erklären kann. IT ist schon dann schön und da IT hat ja ein paar schöne Eigenschaften, dass sie sehr schön skalierbar ist und Dinge substituieren kann, auch im Zweifel, zumindest wenn es gute Software ist, auch leicht einsetzbar ist. So, und das ist halt einfach auch ganz schön für Startups, aber auch für Wertgenerierung und schnelle Implementierung.
Okay. Wenn man jetzt mal so reinguckt, gehst du eher auf die Suche nach Teams oder kriegst du auch jede Menge Pitch-Text zugetragen? Wie ist da so die Balance?
Also ich kriege eher Pitch-Decks zugetragen.
Okay.
Schau nicht aktiv in der Welt rum. Ja,
Okay.
und dann guckt man von da an, wie es dann weitergeht.
Okay. Und wenn man jetzt dabei bleibt, deswegen die Frage vorneweg, wie der Weg zu dir ist, wenn du jetzt die Pitch-Decks gibst, weiß ich, kannst du eine Größenzahl nennen, was du so ungefähr in der Woche, im Monat an Decks bekommst? Gibt es da so ungefähr eine Größenordnung?
Das schwankt so ein bisschen, jetzt unabhängig von Weihnachten, wenn alle Pause
Okay.
machen, auch das ist wahrscheinlich ein bisschen zufallsbedingt, weil das aus dem Netzwerk kommt. Das kann mal sein, dass da sozusagen ein ganzer Schwung auf einmal kommt. Das können dann auch 15 und 20 sein. Gibt es Monate, da sind es halt nur 3 bis 5, aber irgendwie
Okay.
so.
Okay. Aber jetzt ist es ja schon eine Menge. Und jetzt ist ja so, dass du ja von allen Seiten gefragt wirst, weil klar, jeder sucht ja auch dann irgendwo Geld und Investoren und na, eben versucht da sich bestmöglichst auch darzustellen, auch mit den Pitch-Decks. Wenn man da jetzt auch reinguckt, auch wieder so in Richtung der Gründer, wenn du die Decks aufmachst, gibt es da irgendwie so zwei, drei Ankerpunkte, wo du sagst, okay, die sind für mich persönlich wichtig, um tiefer reinzugehen. Gibt es diese Punkte oder ist es eher der Gesamteindruck?
Also es gibt die Punkte dahingehend, als dass das ist nicht sozusagen mangelndes Interesse, sondern ist es mal Achtung des Erstellers vor seinem Klientel. Man muss ein Pitch Deck verstehen.
Mhm.
Man muss es verstehen, ohne Spezialist zu sein.
Mhm. Okay.
Und dieses man muss es verstehen, darf nicht eine sozusagen Tagesarbeit sein, sondern das muss in sehr, sehr endlicher Zeit realisierbar sein. Und ich sage das nicht deswegen, weil ich jetzt irgendwie sozusagen mir keine Zeit nehmen möchte, sondern weil ich glaube, wer es nicht schafft, als Gründer oder als Gründerteam, wer es nicht schafft, in einer solchen Situation Dinge auf den Punkt zu bringen, dann irgendwie läuft da was schief. Und dieses auf den Punkt bringen hat mehrere Aspekte. Einmal, dass man sich Mühe gibt. Und wenn man einen Investor sucht, dann ist das etwas, bei dem man sich Mühe geben sollte, weil das wichtig ist. Und wenn das einer nicht verstanden hat, dann ist das irgendwie grundsätzlich fehlt dann was. Und zweitens ist dieses Dinge verständlich klar machen auch etwas, wie sich dieser heißt, Goethe spricht vor, ich habe es nicht geschafft, einen kurzen Brief zu schreiben. Man hat es vielleicht nicht durchdrungen, wenn man es nicht vernünftig einfach erklären kann. Und dieses, wenn man es nicht einfach erklären kann, das ist ja nicht nur ein Thema, das relevant ist für einen Investor, sondern es ist ja relevant für jeden weiteren Investor, für jeden Kunden relevant, ist für jeden Mitarbeiter relevant. Und all die müssen es verstehen. Und das ist im Gesundheitswesen vielleicht nochmal besonders relevant, weil mein Eindruck ist, dass Vertrieb im Gesundheitswesen sehr schwer ist. Typischerweise sind die Healthcare-Provider und auch alle, die im Krankenhaus, Arztpraxen und sonst was sind, sind überlastet und wollen keinen Vertriebler hören, wollen ihm nicht zuhören. Man muss dann sehr schnell sehr dezidiert auf den Punkt bringen, warum dieses Produkt wirklich gut ist. Und das muss eben auch irgendwie in so einem Pitch Deck stehen. Und wenn das nicht sehr schnell deutlich wird, ist irgendetwas faul. Ja, teils, weil entweder weil sie sich keine Mühe gegeben haben, weil sie es nicht schaffen, weil sie Dinge nicht auf den Punkt bringen können, ich weiß nicht. Aber das muss man irgendwie hinkriegen.
Aber finde ich super spannend, das aus deiner Sicht oder aus deinem Blickwinkel zu hören, weil, mein Gut, ich komme ja so ein bisschen eben aus dem Vertrieb, gut, aus dem Krankenkassenvertrieb raus, ist vielleicht nochmal eine andere Thematik, aber genau das, was du beschreibst, ist ja ein großes Problem. Und wenn ich Pitch-Decks sehe, jetzt nicht so tief drin mit dem Thema Investments und so, aber was ich immer sehe, ist, dass auch natürlich sehr viel mit Evidenz, mit Zahlen gearbeitet wird, wo ich manchmal denke, ja, aber weniger ist mehr. Und was ich immer so eine These habe, vielleicht kannst du die widerlegen oder bestätigen. Ich sage den Gründern oder den Gründerinnen, wenn ich mit denen spreche, gerade auch in die Richtung Vertrieb, vielleicht sollte man auch über zwei oder drei Pitch-Decks verfügen mit einer Basis, mit einem Kern. Und dann sage ich mal zwei, drei Slides für Investoren, zwei, drei Slides für Krankenkassen
Unbedingt.
oder Klinik, weil die ticken ja
Unbedingt.
anders. Ja.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Okay,
Also mal steht das
gut.
Produkt im Vordergrund. Das Produkt ist immer wichtig, aber
Ja.
dann die Workflow-Integration ist halt für den Kunden immer wichtig. Wie
Ja.
sieht es im täglichen Leben aus? Versteht das jemand? Ist es schnell integrierbar? Und der Investor, der interessiert sich halt dann irgendwann, wenn auch auf den hinteren Seiten, aber es muss drin sein, dann ist schon irgendwas mit Euro und Umsatz und
Ja,
irgendwie.
natürlich, klar. Klar, aber ich bin jetzt erstmal froh, fällt mir ein Stein vom Herzen, dass ich dann nicht falsch lag und den Teams kein Blödsinn
Nein,
erzählt habe.
nein,
Nein, weil ich dann immer manchmal die gleichen Decks gesehen habe und habe eben gedacht, so wie du es auch sagst, der Markt ist sehr, sehr, ja, vielfältig, hat unterschiedliche Ansprüche und diese Bedürfnisse und Ansprüche gilt es halt auch dann nachher zu treffen, zu triggern. Ne? Darum geht es ja am
ja.
Ende. Genau. Neben dem Pitch-Deck gibt es noch so andere Faktoren, wo du sagst, okay, das sind für mich so Eckpfeiler, so Säulen, die müssen erfüllt sein. Also ist der Markt vernünftig da? Wie groß ist der Markt? Oder spielt es erstmal keine Rolle, wenn es ein kleinerer Markt ist? Wie ist gerade vielleicht eben gerade diese Integration? Wie ist das Thema Regulation geklärt? Wie ist auch das Team aufgestellt? Vielleicht nicht selber als Team, aber wie ist das Advisory Board im Hintergrund? Sind es so Faktoren, die du dann, ich sage jetzt mal, in so einer Art Dashboard so ein bisschen für dich persönlich abhackst und sagst, okay, Haken dran, passt, passt nicht. Gibt's sowas?
Ja, da ist die Welt wieder sehr bunt, aber wenn man jetzt vielleicht mal vom Prozess nimmt, dann ist das Pitch-Deck ja erstmal sozusagen das Warm-up. Und da steht dann zunächst mal sozusagen das Papier im Vordergrund mit Produkt und vielleicht Businessplan und Markt und Wettbewerb und ich weiß nicht was. Und dann steht da auch irgendwo das Gründerteam mit vielleicht auch Fotos, was sie im Leben alles gemacht haben, das schaut man sich natürlich an. Dann ist aber der persönliche Eindruck, und das ist dann der zweite oder dritte Schritt, der ist dann schon sehr maßgeblich und den kriegt man nicht von den
Okay.
Fotos mit. Und wenn ich jetzt sagen sollte, was ist dann in dem Prozess sehr, sehr fundamental und treibt die Entscheidung auf der Ebene relevantestes K.O.-Kriterium, dann ist es das Gründerteam. Und wenn man da nicht den Eindruck hat, das ist ein Team, das brennt für die Sache, die haben Zug zum Tor und die schießen Tore, dann ist das, würde ich da nicht rein investieren. Und dieses Thema Zug zum Tor und Tor schießen, das ist extrem fundamental, weil, das eben schon mal gesagt, es kommt halt hinten was anderes raus, als man vorne reingeht. Wenn man jetzt glaubt, mit der Lösung, die man vorne erarbeitet hat, erschließt man die Märkte, dann ist das eine falsche Annahme, sondern muss da irgendwie im Laufe der Zeit noch ganz, ganz viele Dinge tun. Und diese ganz, ganz vielen Dinge heißen auch, in Startup-Teams ist das ja nicht so, dass sie beliebig ausdifferenziert sind und dass sie für jeden Quatsch die großen Unternehmen Spezialisten anheuern, sondern ein Founder-Team müssen irgendwie Alleskönner sein. Ja, die müssen anfangs irgendwie ihre Buchhaltung hinkriegen und Personal akquirieren, die müssen Vertrieb machen, die müssen Produkt machen, die müssen coden, Kundenbindung, whatever. Die müssen ja irgendwie alles können und typischerweise können sie es vorher nicht.
Richtig,
Und die
ja.
müssen sich es erschließen und dieses Erschließen heißt, ich will Tore schießen. Und diese auch jetzt Tore schießen heißt irgendwie, ich will das jetzt nicht nur irgendwie mal so machen, sondern ich mache es so, dass der Ball im Tor landet. Also ich will den Erfolg. Und diesen Erfolg wollen heißt halt, ich kann es nicht irgendwie machen, sondern ich muss gut machen. Und ich muss es alles gut machen. dass das irgendwie ein Gesamtkunstwerk ist, das überzeugt. Und es muss überzeugen, eben schon, muss überzeugen bei Investoren, es muss bei Mitarbeitern überzeugen, es muss bei Kunden überzeugen, zum Beispiel bei Regulatoren überzeugen und ich weiß nicht was. Und wenn man da nicht dieses sozusagen Torschießergehen hat, dann scheitert man. Und deswegen ist das Team sehr, sehr fundamental, dass es das irgendwie hinkriegt. Und da diese Prozesse typischerweise auch länger dauern als irgendwie 2, 3 Wochen, muss dieses Team sozusagen nicht nur 2 Wochen Lust zum Durchschießen haben, sondern die müssen das über ein paar Jahre machen. Und da nicht sozusagen ein Tor nach dem anderen fällt, sondern typischerweise dann auch mal daneben schießt oder Ball nicht trifft, muss man halt sehr, sehr viel Frustrationstoleranz und Resilienz haben und zählen halt so Dinge wie Humor, dass man das auch irgendwie wegstecken kann und trotzdem zusammenhält, nicht jedem Tag dem anderen Schuldvorwürfe macht, und dann trotzdem, wenn einer mal in den Seilen hängt, den auffangen kann und dann muss das Team funktionieren und solche Dinge. Also insofern ist so ein Gründerteam, das ist schon sehr, sehr fundamental und wenn das nicht passt, dann kann die Idee noch so gut sein, sie werden es nicht zum Ziel tragen.
Absolut, absolut. Aber da halten wir auch fest, und das habe ich jetzt herausgehört. Das heißt, wenn der Wille zum Tore schießen, bleiben wir mal in dieser Bildsprache, da ist, aber es passt vielleicht das eine oder andere noch nicht, ist nicht rund. Und es wird aber auch nicht erwartet, dass alles perfekt ist, aber es muss erkennbar sein, eben, so wie du es gerade beschrieben hast, dass der Wille da ist. Und wenn man halt jetzt nur zweimal daneben schießt, aber auch dann bereit ist zu lernen, sich weiterzuentwickeln, um dann vielleicht beim dritten Mal zu treffen. Ja, ich glaube, das ist das, was ich so mit rausnehme, weil viele sagen immer, versuchen auf alles immer eine Antwort zu haben. Ja, auch in den
Also,
Gesprächen. Oder wie
wenn ich
schätzt du
jetzt
das ein?
nochmal zurückblicke auf Startups, die ich in der Phase begleitet habe zu einem Investor, dann haben die typischerweise ein Pitch Deck und das Pitch Deck, das sie in dem Moment haben, in dem ich es das erste Mal lese und das Pitch Deck, das wir beim Investor da einreichen, ist typischerweise ein ganz anderes. Ist die Strategie nochmal anders formuliert oder runder formuliert? Vertriebskonzept oder Go-to-Market-Konzept sieht anders aus. Also da ändert sich ganz viel typischerweise und der Businessplan sieht typischerweise anders aus, an irgendwelchen Ecken konsistenter, manchmal ehrgeiziger, manchmal weniger ehrgeiziger, whatever. Aber da passiert eine ganze Menge. Und das ist, sag ich jetzt mal, in der Phase so, das passiert aber noch immer mal wieder, dass man Dinge halt anpasst und das, dann die Offenheit muss man haben, aber auch eben die sozusagen intellektuelle Flexibilität, immer mal wieder neu auf die Dinge zu schauen und sich dann zu iterieren, wie das so schön heißt.
Aber wie wichtig ist, also du hast vorhin, glaube ich, im Nebensatz schon gesagt, ist eben, dass schon mehr oder weniger Umsätze da sind oder zumindest auch Piloten da sind, also irgendwie nachweisbar, dass man das Tor treffen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie sieht's dann die Go-to-Market-Strategie, hast du auch angesprochen. Gibt es solche Fälle oder hast du das auch mal erlebt, dass jemand kommt und sagt, okay, meine Go-to-Market-Strategie ist, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich gehe in Richtung Krankenkassen. Das ist ja immer so das große Ziel, dass Kassen das bezahlen, wo du als Investor sagst, okay, super Lösung, aber mit der Go-to-Market-Strategie wird es nichts. Schaut euch mal lieber Lösung B oder C an. Oder passiert das gar nicht und du würdest eher dann den weiteren Prozess ablehnen. Gibt's sowas?
Ja, also wenn das Vertriebsthema, das eben schon mal gesagt, das ist ja kein ganz triviales. Und bei Krankenkassen, das ist da ist wirklich der Gesundheitsmarkt sehr besonders, anders als andere, im Gesundheitsmarkt etwas zu verkaufen, was nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, das ist schon echt schwer. Das ist schon echt schwer. Also insofern, das ist so eine de facto Hürde. Es ist aber auch mental eine Hürde, weil das Gesundheitswesen irgendwie gelernt hat, alles, was die Kasse zahlt, das mache ich und alles, was sie nicht zahlt, mache ich halt nicht. Und auch das ist eigentlich für eine Branche sehr schade. In den meisten anderen Branchen gilt irgendwie ein Qualitätswettbewerb. So, dass man eben Dinge auch deswegen kauft, weil sie eine bessere Qualität haben. Das ist im deutschen oder im europäischen Gesundheitswesen irgendwie nicht hinterlegt. Also irgendwie ein Value-Based Pricing oder Reimbursement oder whatever. Haben wir bisher nicht hingekriegt. Andere Systeme, das ist weltweit jetzt nicht kein triviales Thema, aber in Europa macht man es nicht. Und deswegen wird für Qualität, also wenn man gute Qualität anbietet, kriegt man dafür nicht mehr Geld. Anders als in anderen Branchen, typischerweise. So, insofern ist es immer irgendwie, geht es irgendwie um Kosten, beziehungsweise um das, was erstattet wird und nicht erstattet wird. Und das legen halt der Regulator fest, beziehungsweise die Krankenkassen dann nochmal, je nachdem, wie sie sich da ausrichten. Und insofern ist diese Erstattungsfähigkeit, wenn man die nicht hat, dann hat man sozusagen ein Fundamentalproblem. Und wenn man sie hat, dann ist man danach sozusagen im Vertriebsprozess mit den Healthcare-Providern, dass man dann mit seiner Lösung oder im Wettbewerb mit anderen da punktet. Da muss man halt irgendwie, sagte das eben schon mal, die Ärzte haben typischerweise keine Zeit und die anderen auch nicht. Und muss man da irgendwie seinen Weg finden, dass sie einen doch hören. So, und den muss man halt finden. Aber da bin ich häufig noch sozusagen am ehesten sozusagen gnädig, in Anführungsstrichen, dass man da halt nochmal drüber nachdenken muss, auch ob man da einen Partner findet oder der Investor eine Idee hat und so weiter. Also das muss man halt nochmal gucken.
Ja, gut, also du hast es angesprochen, ist ein besonderer Markt. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, so ein bisschen schon, wie sieht die aktuelle Lage aus? Erkennst du aktuell für dieses und auch für kommendes Jahr besondere Trends? Ist KI jetzt zum Beispiel. Ist ein Thema, aber ist es wirklich schon angekommen in der Healthcare-Branche? Oder sagst du, es sind andere Themen, die jetzt tatsächlich in naher Zukunft groß werden? Hast du da irgendwie schon eine Meinung dazu?
Ja, also das KI-Thema ist mit Sicherheit ein ganz großer Treiber. Wobei das KI-Thema, wie vieles in der Medizin, sozusagen zwei Ansatzpunkte hat. Wenn man jetzt vielleicht das, woran man am ehesten bei KI drüber nachdenkt, also in der Radiologie, welche Mustererkennung, die man mit anderen Verfahren nicht hinbekommen hat, da ist, glaube ich, da passiert sehr, sehr viel, da bei den bildgebenden Verfahren, aber auch in sonstigen Diagnostikthemen, wo einfach sozusagen im medizinischen Bereich sozusagen eine Qualität oder Entscheidungsprozesse unterstützt werden, die Medizin qualitativ einen deutlichen Schritt nach vorne bringt. So, ich sagte eben, dass das dann im Verkauf manchmal schwierig ist oder im Reimbursement, weil für Qualität nicht viel bezahlt wird, aber das ist so ein Thema, da muss der Regulator sich vielleicht noch ein bisschen bewegen und ich glaube, mit der Zeit heißt dann auch bessere Qualität, höhere Effizienz, wenn die Systeme das dann mit. So, das ist der eine Bereich und dann gibt es eben auch viele Workflow-Themen, die sozusagen die KI getrieben sind, wo man jetzt über Spracherkennung, Dokumentation, die Maschine hört mit im Arzt-Patienten-Gespräch und dokumentiert dann. Also das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht so sofort mit KI in Verbindung bringt, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber wo es jetzt nicht darauf ankommt, dass da irgendwie Gott weiß, was Intelligentes entsteht, sondern das ist einfach ein Thema, was man sonst selber machen muss, eine Maschine übernimmt und das mit vernünftiger Qualität. Und das Letztere ist das, was momentan im Markt schneller penetriert wird, weil es unmittelbar Kostenvorteile bringt. Da spart man halt irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten, kumuliert über einen Tag, eine Stunde, die man mit Dokumentation verbringt. Und wenn jeder Healthcare-Provider irgendwas heißt, hasst, dann ist das Dokumentation. Und das macht den Case sehr einfach, weil dann sozusagen das Krankenhausmanagement und die Healthcare-Provider alle glücklich sind, weil man Kosten spart und weil man irgendwie lästige Dinge los wird. Und die Dinge sind relativ einfach umsetzbar. Und da sieht man ja auch im Pflegebereich, Voice ist so ein Beispiel, wo sozusagen in relativ kurzer Zeit ein sehr, sehr schönes Produkt entstanden ist, das sich sehr schnell im Markt skaliert und bei Kunden sehr hohe Kundenzufriedenheit hat. Und so, da sieht man eine Menge. Da sieht man eine Menge und das ist auch, was Voice, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel und so plastisch. Also da treibt KI viel.
Und kann auch viel bewirken und auch entlasten am Ende des
Ja,
Tages.
ja,
Ne?
ja.
Genau.
Was man viel weniger sieht, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war, sind die ganzen Themen rund um Telemedizin. Das war ja mal Corona und und Post-Corona großer Hype und auch großer Investitionscase. Da ist dann leider aber auch viel Geld versenkt worden. Und ganz, ganz viele dieser Geschäftsmodelle längst nicht ihre Wachstumsziele erreicht, beziehungsweise sind dann ganz vor die Wand gefahren, weil sie einfach sozusagen nicht ausreichend Geld hatten oder zu hohe Kosten im Vergleich zum Umsatz, also
Genau.
wie das so
Oder zu
ist.
viel, zu schnell
Ja.
Personal eingestellt und dann die Kosten wieder davonlaufen.
Ja.
Genau, das sind
Und
verschiedene
auch,
Faktoren.
was eigentlich ein bisschen schade ist, auch die Modelle, die stärker in eine Integration gingen zwischen vor Ort und Tele, wo man eigentlich hätte hoffen können oder auch viele Hypothesen hatten, dass aus dieser Mischung da was Gutes wird. Und da gibt es auch in anderen Ländern eigentlich schöne Beispiele dafür, wie man eben nicht entweder das eine oder das andere macht, sondern in einer schönen Mischung und auch dann sozusagen in einem Lernprozess Patient und Arzt halt miteinander lernen, was sie eben wo am besten machen. Das hat in Deutschland leider auch nicht zum Ziel geführt. Eigentlich schade.
Absolut, kann ich nur zustimmen. Ja, wir könnten noch stundenlang reden über verschiedene Cases, verschiedene Themen. Wir nähern uns jetzt schon tatsächlich dem Ende des Podcasts. Deswegen zum Schluss noch eine elementare Frage an dich, und zwar: Gibt es, oder andersrum, der größte Pitch-Fehler, also jetzt nicht vom Pitch-Deck her, sondern wenn das Gespräch im Prozess mit dem Investor kommt oder mit dem möglichen Investor, was ist der größte Fehler, den ich als Startup in einem Pitch machen kann? Gibt es diesen einen Fehler?
Ich glaube, man muss sich als Startup in die Perspektive des Investors reinversetzen. Und viele Startups gehen in eine Pitch-Diskussion rein und sagen, ich habe hier ein Produkt, das irgendein Thema löst und das will ich jetzt irgendwie, da kämpfe ich für. So, und da bin ich total fasziniert. Der Investor, überformuliere ich etwas, der Investor interessiert sich sozusagen null für dieses Problem, sondern der Investor hat typischerweise ganz, ganz viele Investitionsalternativen, die er miteinander vergleicht und wo er sagt, ich stecke in das Beste irgendwie mein Geld rein. Diese Investitionsalternativen hat er sozusagen kein Problem vor Augen oder keine Problemlösung vor Augen, sondern er hat ein Gesamtkunstwerk vor Augen. Dieses Gesamtkunstwerk ist Produkt natürlich, Markt, Team, Wettbewerb, schaffen die es, sind die breit genug aufgestellt und so. Also dieses Denken ich muss in der Pitch-Situation, muss ich dieses Gesamtkunstwerk lebendig werden lassen. Und nicht wie, ich habe da mir was Kluges ausgedacht und der Lehrer, ich weiß was. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man rüberbringt, irgendwie, hier ist ein Gesamtkunstwerk, das sich natürlich um ein Produkt, um eine Lösung rankt, das aber in Summe in der Lage ist, all das, was wir eben diskutiert haben, an Iterationen in der Welt, in Vertrieb, in Überzeugungskraft, in Resilienz, in Humor und menschlichen Qualitäten, also dass man das irgendwie in Summe rüberbringt, dass der Investor sagt, ja, dieses Gesamtkunstwerk ist eines, an das ich glaube, im Vergleich zu den anderen. Und da stecke ich mein Geld rein und nicht in die 100 anderen, die mir auch in der letzten Woche ihr Pitch-Deck geschickt haben.
Okay, super. Ja, ich sage an der Stelle mal vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Einblicke aus einer ganz wichtigen und spannenden Perspektive. Jetzt, wenn jemand oder wenn das die Gründer, Gründerinnen jetzt hören, die Episode, und natürlich mit deiner Vita jetzt so ein bisschen Begehrlichkeiten auch geweckt werden über die Episode. Wenn jetzt jemand sagt, okay, finde ich super spannend, möchte mit dir Kontakt aufnehmen, gibt es gewisse Voraussetzungen oder darf sich jeder bei dir mal melden? Und du gehst da einfach mal, schaust dir das an, oder wie ist da der Prozess?
Wenn einer ganz was Tolles hat,
Ja, hoffen doch, dass wir jemanden dabei haben, der was ganz Tolles hat und das hört und sich dann bei
dann
dir meldet.
ja,
Ja.
also ich bin grundsätzlich sozusagen für alles offen.
Okay, super.
Und ja, und ich habe eben gesagt, für jeder sollte sich prüfen, bevor er losrennt. Und wenn er sich geprüft hat und meint, da ist was Tolles im eben diskutierten Sinne, dann bin ich da sehr, sehr neugierig und freue mich auf
Okay.
jede Kontaktaufnahme.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir packen dein Profil in die Shownotes. Dann kann sich das jeder noch anschauen und sich bei dir melden, wenn er sich berufen fühlt und in sich gegangen ist und nachgedacht hat. Ich sage danke fürs Gespräch.
Danke auch. Spaß gemacht.
Wir hören uns sicherlich in Zukunft wieder, schauen, wie der Markt sich entwickelt, weil es ist ein wichtiges Thema. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke in ein wichtiges Thema. Und ja, damit schließen wir
Danke
jetzt
für
die
die Einladung.
Episode. Genau, und wir sehen uns sicherlich und hören uns dann an anderer Stelle wieder. Vielen lieben Dank, Ralf.